in die USA manövriert, damit in eine Kakistokratie, in eine Herrschaft der am wenigsten Qualifizierten.
Keiner der großen Konflikte der Welt, die uns zusätzlich noch gefährlich nahe an den Einsatz von Atomwaffen womöglich wieder bringen, ist auf dem Weg zu einer nachhaltigen Lösung.
Also Sozialstaat und Solidargesellschaft, die sind nichts für Amerika, weil die würden bedeuten, dass sie das, was sie zusammenhält, über Bord werfen müssten.
Lookout, der Podcast für Geopolitik und Weltwirtschaft. Lieber Christian, wir müssen über Amerika reden.
Eva, die ganze Welt redet über Amerika. Da können wir A nicht fehlen und zweitens ist es, glaube ich, notwendig, dass man ein bisschen Ordnung in diese Vielstimmigkeit bringt.
Genau, aber bevor wir richtig beginnen, möchte ich kurz erklären, warum du so lange nicht in diesem Podcast warst. Es gab schon Nachfragen nach dir natürlich, denn unsere letzte gemeinsame Folge haben wir im Juni aufgenommen. Und der Grund dafür ist, du warst auf Reisen, nachdem du im Sommer in den Ruhestand getreten bist, nach einer sehr langen, tollen Karriere als WKÖ-Wirtschaftsdelegierter. Und sag uns doch bitte nochmal kurz, wo hast du überall gelebt und gearbeitet?
Ich war zum Schluss, also bis vor einem Jahr, Wirtschaftsdelegierter in London, davor, ziemlich knapp davor, 8 Jahre in den USA, in New York, davor in Seoul und dann war ich noch einmal in Amerika, in Los Angeles, in den späten 80ern, frühen 90er Jahren, dazwischen einmal in Tokio, aber das war's dann.
Und ich habe ja gesagt, du bist in den Ruhestand getreten, aber nicht als Geopolitik-Experte und Experte für geoökonomische Risikoabschätzung. Als solcher bleibst du weiterhin aktiv, als Autor, als Vortragender. Und worüber ich natürlich besonders froh bin, dass du dich bereit erklärt hast, auch uns, diesem Podcast, deine Expertise weiterhin zur Verfügung zu stellen.
Ich hätte mir ja für den Ruhestand weniger Unruhe auf der Welt eigentlich gewünscht, aber wenn man mal begonnen hat, ein bisschen Ordnung zu machen und dann dazwischen mal wieder Silberstreifen am Horizont entdeckt, dann hat das fast Suchtpotenzial.
Gut, dann werden wir gleich sehen, ob jetzt mit den Entwicklungen in den USA ein Silberstreif am Horizont zu erkennen ist oder sich da eher ein Gewitter zusammenbraut. Dieser Podcast heißt Lookout. Herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und mein Name ist Eva Weißenberger und wir reden heute eben über Amerika nach der Wahl, die Welt des Donald Trump. Wobei ich eines noch dazu sagen möchte, wir haben es jetzt schon gemacht und wir werden es auch weiterhin machen. Man möge es uns verzeihen, wir verwenden Amerika und USA synonym. Wer sich für unsere Lateinamerika-Staffel interessiert, verlinkt in den Shownotes. Also gut, kommen wir zum Thema. Die USA haben Donald Trump zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt und diesmal auch noch mit maximaler Gestaltungsmacht ausgestattet. Er hat auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus hinter sich und im Senat haben die Republikaner ebenfalls die Mehrheit. Der erste Leitartikel des liberalen britischen Wochenmagazins The Economist nach der Wahl hatte den Titel Welcome to Trump's World und zeichnet ein ziemlich düsteres Bild dieser Welt, die uns ja alle betrifft und die auch zum Gutteil unsere ist, denn die USA haben ja eine sehr große ökonomische und militärische Vormachtstellung in der Welt. Andererseits könnte man aber auch sagen, die USA und auch die Welt, die ganze Welt, haben die erste Amtszeit Trump ja dann eigentlich im Endeffekt relativ unbeschadet überstanden. Warum fürchten wir uns jetzt so vor Trump?
Ich glaube, fürchten sollten wir uns gar nicht, aber wir sollten diese zweite Periode Trump mit Besorgnis betrachten und mit hoher politischer Sensibilität und mit hoher Aufmerksamkeit. Ich glaube, ganz oben steht in einer Betrachtung, dass die zweite Amtszeit natürlich an eine Phase hoher geopolitischer Instabilität fällt. Also die Chance, dass etwas daneben geht, ist beträchtlich größer und die Folgen davon wären beträchtlich schwerwiegender. Knapp darunter steht, dass Trumps von ihm selbst so unerbittlich kultivierte Unberechenbarkeit, die ihm auch zugeschrieben wird von durchaus sinnvollen Menschen wie Niall Ferguson, der sagt, er kann wirklich mit seiner Unberechenbarkeit Widersacher abschrecken und verunsichern, dass diese Unberechenbarkeit natürlich mit zunehmendem Alter des Präsidenten, schauen wir seinen Vorgänger an, auch zu einem zunehmenden Risiko wird. Und drittens, natürlich, der Erdrutschsieg bringt für die nächsten Jahre eine unverdünnte Version von diesem Trumpschen Nationalpopulismus. Und unverdünnt deswegen, weil er erstens einmal natürlich, wie du schon gesagt hast, die Mehrheit im Kongress hintersichert, weil er zweitens das republikanische Lager mittlerweile zur Gänze übernommen hat und drittens, weil seine Administration und seine Beraterstäbe jetzt aus Opportunisten und willfährigen Handlangern rekrutiert werden.
Können wir da ein bisschen kurz gleich drüber reden, wer sind denn diese Leute, die jetzt kommen, also die quasi für die Geopolitik vor allem relevanten Köpfe, die Position des nationalen Sicherheitsberaters. Dafür ist Mike Waltz vorgesehen. Der gilt einmal als Hardliner gegenüber der Ukraine, aber auch China. Genauso wie Marco Rubio, der als Favorit für das Amt des Außenministers gilt. Aber andere sagen auch, das ist noch die vernünftigste Entscheidung Trumps unter diesen vielen Unvernünftigen. Was kann man denn von diesen beiden erwarten?
Ich glaube, in den Bereichen, wo Trump sich nicht für erlittenes Unrecht in seiner ersten Amtszeit rächen will, hat er eher konventionell besetzt. Also gerade Marco Rubio ist ein gutes Beispiel dafür. Eine gute Nachricht für die Verbündeten der USA. Der hat auch sich positiv zur Ukraine geäußert, obwohl er einer von den 15 Senatoren war, die dann schlussendlich gegen das letzte große Rüstungspaket der Biden-Administration gestimmt haben. Er ist ein Trumpist, aber ich glaube, er hat so alte Instinkte eines konventionellen Republikaners bewahrt. Er ist natürlich als Kubaner Antikommunist und dieser Antikommunismus richtet sich gegen China. Für Walz gilt fast Ähnliches oder dasselbe. Er ist politisch erfahren, er war Kongressabgeordneter in Florida. Er ist wie Vance und Rubio jemand, der jetzt nicht generell sich abkoppeln will von der NATO oder von Europa, aber der sagt, der Prioritäten setzen will. Der sagt, wie gesagt, die chinesische Herausforderung ist so bedrohlich, dass wir uns ihr nur stellen können, wenn wir sozusagen das Engagement für europäische Sicherheit und für die Ukraine zurückfahren.
Du hast jetzt das Stichwort gesagt, erfahrener Politiker. Da gibt es noch einen, der soll Verteidigungsminister sein. Der hat überhaupt keine politische Erfahrung, und zwar Pete Hegseth. Er ist ein TV-Moderator von Fox News und man weiß, Donald Trump schaut gern Fox News und da entdeckt er Gesichter, die ihm gefallen, und dann sagt er, schwupp, der kommt jetzt in meine Regierung. Das heißt, den kann man politisch noch gar nicht einschätzen, oder?
Es ist auch der, bei dem einem, glaube ich, am ehesten das Wort Gruselkabinett einfällt. Wenn er bestätigt wird, was nicht sicher gilt, also dass der Senat ihn bestätigt, dann wird er der jüngste, der unerfahrenste, mit Abstand der radikalste aller Verteidigungsminister. Er hat mehrere Kreuzfahrer-Tattoos, die so der Nazi-Szene üblicherweise zugeordnet werden. Er hält die NATO und die Weltbank für absolut korrupt und ist bis jetzt eher so als Kreuzritter gegen die Wehrkraft zersetzende Hinwendung des amerikanischen Militärs zu Diversität, Gleichheit und Inklusion aufgetreten. Ein Zitat von ihm ist mir in Erinnerung geblieben: Die Linken werden nicht aufhören, unsere Gesellschaft zu zerstören, bis translesbische schwarze Frauen alles kontrollieren. Also was wir von ihm zu erwarten haben, ist schwer zu sagen.
Also wie kann man das zusammenfassen, dieses Kabinett?
Ich glaube, Amerika manövriert in eine Kakistokratie, eine Herrschaft der am wenigsten Qualifizierten. Und das ist leider auch noch nicht alles. Also da kommt noch dazu, dass natürlich in der zweiten Amtszeit Trump auch die Umformung, die Umfärbung der Justiz zunehmenden Wirkungsgrad entfalten wird. Und ich möchte auf zwei Sachen möchte ich noch kurz zu sprechen kommen. Amerika war und ist beispielgebend für die Welt. Und ein Wahlsieg von Trump wird die Nationalpopulisten weltweit ermutigen und stärken. Le Pen, Orban fallen mir dazu ein, von denen wir schon geglaubt haben, sie wären langsam am Rückzug. Und auch noch wichtig, ich glaube, ohne ausgeklärtes Eigeninteresse der USA daran Ordnung zu machen auf diesem Planeten, schenkt die Welt den Bullis und den Tyrannen. Wenn ich eine mit dem Knüppel übergezogen bekomme und es gibt keinen Weltpolizisten, bei dem ich mich beklagen kann, dann kaufe ich mir selber einen Knüppel. Und das könnte uns in eine Aufrüstungsspirale und in einen Rüstungswettbewerb manövrieren, der schlecht für unsere Wohlstandsentwicklung ist.
Also zu dieser geopolitischen Auswirkung kommen wir noch, bleiben wir noch kurz bei den USA. Du hast das schöne, aber traurige Wort Kakistokratie erwähnt, habe ich mir jetzt gerade aufgeschrieben. Danke für dieses Wort, kannte ich bisher noch nicht. Und ich dachte auch bisher, unsere Mediokratie, das ist das Schlimmste, aber jetzt weiß ich, es gibt noch Schlimmeres. Da frage ich mich, warum lassen sich die Amerikaner das gefallen, also so eine Kakistokratie? Und auch, wie kann das überhaupt sein, dass ein Straftäter, also ein verurteilter Straftäter gewinnt, der im Wahlkampf durch vulgäre Sprache, Voodoo-Ökonomie aufgefallen ist, der unverhohlene Drohungen gegen die politischen Gegner ausstößt? Oder lass es mich ganz anders fragen, fangen wir woanders an. Du warst ja, hast du vorher gerade erwähnt, insgesamt 11 Jahre in den USA im Einsatz als Wirtschaftsdelegierter und hast am Ende deiner Zeit in New York so eine Art Insider-Guide über die Geschäftstätigkeit in den USA geschrieben, um österreichische Firmen, dass sie wissen, was dort auf sie zukommt. Und das beschäftigt sich eben nicht nur mit den Wirtschaftsbeziehungen, sondern auch ganz grundlegend damit, wie ist die Gesellschaft dort auch gebaut, wie kommt dieser amerikanische Grundkonsens zustande, was ist der American Dream und wie sehen die auf die Welt aus ihrer Sicht? Diese Unterlage heißt Amerika ist anders. Und da frage ich mich jetzt, wie anders sind die Amis wirklich?
Ich habe immer damals begonnen mit der Geschichte, wenn man in Südkorea aus dem Flugzeug steigt, dann geht im Kopf ein Schalter um auf anders. Alle, die Menschen schauen anders aus, sie essen was anderes, sie sprechen anders. Wenn man ein O'Hare oder ein JFK aus dem Flieger fällt, dann ist man endlich zu Hause angekommen. Hollywood und unzählige Vorabend- und Abendserien haben uns die USA in einer Art und Weise vertraut gemacht, die gefährlich ist, weil dieses blinde Vertrauen, nämlich der Glaube, dass die auch so ticken wie wir und so funktionieren wie wir, regelmäßig enttäuscht wird. Und dann sind wir böse auf sie und nennen sie verbohrt und dumm. Amerika ist anders als Südkorea, aber es ist fundamental anders, weil es ist kein Nationalstaat mit einer identitätsstiftenden Kulturgeschichte. Es ist die historische Antwort auf undurchlässige soziale und gesellschaftliche Systeme des 17. und 18. Jahrhunderts in Europa, also auf die Entmündigung des Einzelnen durch Staatsreligionen, durch absolutistische Feudalsysteme. Und die Siedler haben genau das Gegenmodell dazu gebaut, nämlich ein Selbstverständnis, das auf Werten basiert wie Selbstverantwortung, individuelle Freiheit, Skepsis gegen jede Art von staatlichen Einfluss. Nicht, dass das in der amerikanischen Wirklichkeit noch so wahnsinnig viel Bedeutung hätte, aber es ist der gesellschaftliche Grundkonsens. Und wenn man da jetzt noch ein bisschen protestantische Arbeitsethik hineinmischt, also wer nicht reich ist, hat nicht genug gearbeitet und soll nicht neidisch sein, und ein bisschen Sozialdarwinismus, also das Verständnis, dass Wettbewerb und natürliche Eliminationsprozesse Voraussetzung für gesellschaftliche Entwicklungen sind, dann hat man Amerika schon ganz gut verstanden. Und dieser Wertkonsens, und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, ist das Einzige, was dieses Mosaik aus Ethnien, Religionen, aus Neueinwanderern, aus Abkömmlingen der Pilgerväter irgendwie zusammenhält. Damit steht auch ihr Hurra-Patriotismus in Zusammenhang und ihre eigentümliche Heiligenverehrung einer teilweise verzopften Verfassung. Und die europäischen Antworten auf die Globalisierungsfalle, also auf den Umstand, dass die Arbeit in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung weniger wert wird, dass die Löhne sinken, obwohl die Wirtschaft wächst, also Sozialstaat und Solidargesellschaft, die sind nichts für Amerika, weil die würden bedeuten, dass sie das, was sie zusammenhält, über Bord werfen müssten.
Das ist ein interessanter Punkt mit der Verfassung. Tatsächlich, die meisten Österreicherinnen und Österreicher kennen die österreichische Verfassung nicht, vielleicht gleich einmal den Anfang, aber sonst wahrscheinlich nichts. In den USA ist die allgegenwärtig. Und ich finde, es erklärt jetzt auch ganz gut die aktuellen Kontroversen rund um die Plattform X, vormals Twitter. Mhm. Denn offensichtlich ist der Grad zwischen der Redefreiheit, die ja gleich im ersten Zusatz zu dieser Verfassung verankert und gesichert ist, und der völlig losgelösten irren Desinformation und der Alternative Facts ein sehr schmaler, was für uns wieder völlig unverständlich ist. Aber dazu zu Elon Musk und den Auswirkungen der Präsidentschaft Trumps auf Big Tech, dazu machen wir dann noch eine eigene Folge in dieser Staffel. In dieser Folge wollen wir uns mal den geopolitischen Überblick verschaffen. Und dafür bist du ja hier, Christian. Der US-Geopolitik-Guru Ian Bremmer, der hält jedes Jahr eine Rede zum State of the World, diesmal in Tokio, und da benennt er die Absence of Leadership neuerlich als Hauptursache für die zunehmende geopolitische Instabilität, also den Mangel an Führungsverantwortung und Gestaltungswillen in den USA, aber auch in China. Und diese Rede war interessanterweise im Oktober, also das heißt, das hat noch nicht mal mit dem Ausgang der Wahl zu tun. Auch sein Befund hätte auch bei Harris gegolten, und diese Diagnose ist eben sehr nüchtern. Keiner der großen Konflikte der Welt, die uns zusätzlich noch gefährlich nahe an den Einsatz von Atomwaffen womöglich wieder bringen, ist auf dem Weg zu einer nachhaltigen Lösung. Fangen wir mal bei der Ukraine an. Endet der Krieg 24 Stunden nach der Angelobung Donald Trumps, also am 21. Jänner 2025?
Mit großer Wahrscheinlichkeit nicht, aber trotzdem ist das Wahlergebnis natürlich keine gute Nachricht für die Ukraine. Es ist kein Geheimnis, dass in einer Welt, according to Donald Trump, immer die für eine Sicherheitsarchitektur sorgen und auch zahlen sollten, die davon in erster Linie betroffen sind. Und das ist natürlich für den europäischen Krieg Europa. Aber rekapitulieren wir einmal den Status quo. Der Ukraine-Krieg ist seit Monaten, wenn nicht seit einem Jahr, ein Stellungskrieg, ein Abnutzungskrieg ohne wirklich nennenswerte Bewegung. Auch die russischen Gebietsgewinne der letzten Wochen und Monate sind ca. 1% der ukrainischen Gesamtfläche. Eine Verhandlungslösung ist seit langem das einzig denkbare Endspiel. Dass die so ausschaut, dass die Ukraine in den Grenzen vor der Annexion der Krim wiederhergestellt wird, scheint mittlerweile ohnehin unerreichbar. Was erreichbar ist, ist schwer zu sagen. Da wird jetzt immer wieder dieses Korea-Modell kolportiert. Nicht also ein Waffenstillstand, eine Demarkationslinie entlang einer Front oder einer vielleicht begradigten Front, entmilitarisiert, international kontrolliert. eine de facto Grenze, die de jure von niemandem anerkannt wird. Also Gebietsverluste für die Ukraine, die aber nur vorübergehend sind. Und vorübergehend dauert in Korea schon 70 Jahre. Da spielen jetzt Variable hinein wie NATO-Beitritt, EU-Beitritt, Verzicht auf den NATO-Beitritt, Sicherheitsgarantien, Waffenlieferungen, Hilfe beim Wiederaufbau. Aber strategisch gibt es natürlich im Augenblick einen massiven russischen Vorteil. Putin bräuchte sich nur zurückzulehnen und zu warten, bis diese ermüdete Koalition zwischen unwilligen Amerikanern und zerstrittenen Europäern endgültig auseinanderbricht. Was ihn dazu bewegen soll, über einen solchen Waffenstillstand, selbst über so eine Minimallösung zu verhandeln, ist unklar. Mike Waltz hat eine Andeutung gemacht und Pompeo, der letzte, glaube ich, Außenminister in der Administration Trump I, hat das auch einmal so dargestellt. Man könnte natürlich Putin damit bedrohen, dass man sagt, wir schicken der Ukraine jetzt die besten, modernsten, effektivsten Waffensysteme der Welt ohne jegliche Beschränkungen. Oder du redest mit uns. Könnte funktionieren, weiß man nicht, ob es funktionieren wird. Ein Diktatfrieden, der mit Panzern in Kiew endet, der ist, glaube ich, nicht mit der DNA von Donald Trump vereinbar. Aber was auf jeden Fall kommt, ist eine grauenvolle Intensivierung der Kampfhandlungen, zumindest bis in den Jänner oder in den Februar hinein, weil ja natürlich jeder in diesem Endspiel die besseren Karten haben will.
Dann für den Verhandlungstisch, falls es dazu kommt, gehen wir weiter in den Nahen Osten. Was wird uns dort erwarten? Man hat den Eindruck, Israels Premier Benjamin Netanyahu erhofft sich ja recht viel für seine Seite Positives vom neuen Präsidenten.
Ja, massiv ermutigt, glaube ich. Ich glaube, um zu verstehen, das Chaos im Mittleren Osten, muss man zwei Dinge in Erinnerung rufen. Die Sympathie für Israel ist in der US-Politik traditionell tief verwurzelt. Und diese Sympathie ist bei Donald Trump überdurchschnittlich ausgeprägt. Er hat die Botschaft nach Jerusalem verlegt, er hat die Annexion der Golanhöhen anerkannt und, und. Netanyahu ist ermutigt, er ist gestärkt und er wird jetzt sicherlich seine Militärkampagnen im Libanon und in Gaza mehr oder weniger ungestört zu Ende führen. Man muss sich aber auch daran erinnern, dass der Mehrfrontenkrieg, den die Israelis führen, ja ein Krieg gegen Stellvertreter ist. Die Hisbollah oder die Hamas bedrohen die Existenz Israels nicht wirklich. Die existenzielle Bedrohung kommt von dem Regime in Teheran, das auch seit Menschengedenken so knapp, ganz knapp, davor ist, eine Atommacht zu werden. Deswegen sind die Ayatollahs auch außerhalb von Gaza und dem Südlibanon in der arabischen Welt die Erzfeinde. Angesichts dieser Radikalität sagen alle amerikanischen Präsidenten, seit wir uns erinnern können, immer wieder, der Iran darf keine Atommacht werden. Getan haben nicht viele was Grundlegendes dafür. Trump hat wenigstens das zahnlose Abkommen gekündigt, die Sanktionsschrauben angedreht, sich dann aber auch auf eine Verhandlungslösung fokussiert. Ob das so bleibt, ist schwer zu sagen. Er hat versprochen, keinen neuen Krieg zu beginnen, aber ein israelischer Militärschlag mit massiver amerikanischer Unterstützung gegen die iranische Atomanlagen hätte heute Anlass und wahrscheinlich auch Aussicht auf Erfolg.
Springen wir noch viel weiter in den Osten, nach China. Trump hat einmal gesagt, sein Lieblingswort ist Zoll. Und das kann man glauben, denn zum Beispiel auf Waren aller Art hat er im Wahlkampf angekündigt, die aus China kommen, möchte er gleich 60% Zoll legen. Also eine schwindelerregende Höhe und klarerweise keine Liebeserklärung an die Chinesen. Welche Sprengsätze treiben denn noch so im Pazifischen Ozean herum?
Ja, also ich glaube, es gibt insgesamt drei Minenfelder. Die kann man sich leicht merken. Das sind die berühmten 3T, Trade, Technology und Taiwan. Im angedrohten Handelskrieg muss man sich vor Augen halten, dass China in der gegenwärtigen schlechten wirtschaftlichen Situation, in der sich die Chinesen befinden, natürlich Überkapazitäten hat, natürlich Angst hat das Regime, Angst vor Arbeitslosigkeit und natürlich macht diese Überproduktion erheblich Druck auf das sehr schmerzhafte Handelsdefizit, das die USA mit den Chinesen haben. 60% ist natürlich ein Rezept aus dem ökonomischen Märchenbuch, würde Waren verteuern, würde die Inflation unterfüttern, würde das Wachstum dämpfen. Aber man muss auch aufpassen, diese Zölle sind auch die Gegenfinanzierung für die Steuersenkungen, die er auch versprochen hat. Also sich da zu erhoffen, dass es republikanische Senatoren oder Kongressabgeordnete gibt, die auch verstehen, dass Zollschranken selbstbeschädigend sind, wird vielleicht verfehlt sein. Vielleicht ist es auch nur eine Rute im Fenster. Vielleicht kann man verhandeln. Zur Technologie kurz ein Wort. Da sehen wir mit Sicherheit eine Kontinuität der Politik der Administration Biden, nämlich einen Weiterbestand der Exportkontrollen für hochentwickelte Halbleiter und andere sensible Güter. Die USA müssen diesen Wettlauf um militärische und Überlegenheit und Vorsprung bei den Zukunftstechnologien, künstliche Intelligenz oder Quantum Computing, natürlich versuchen zu gewinnen oder zumindest da in erster Position zu bleiben. Unterschied wird vermutlich sein, dass während man unter Biden eher auf ein De-Risking, also auf seine punktuelle Abschichtung von Abhängigkeiten von China gesetzt hat, dürfte eine Regierung Trump II schon eher so für eine Abkoppelung stehen, wobei es fragwürdig ist, ob eine solche möglich ist. Und vielleicht noch ein letztes Wort zu Taiwan. Auch hier vermutlich more of the same. Waffenlieferungen und diese berühmte strategische Mehrdeutigkeit, die Chinesen im Unklaren lassen, was man wirklich tun wird. Auf keinen Fall kann sich Amerika leisten, dass die Chinesen eine militärische Invasion oder eine See- oder Luftblockade von Taiwan als einen letzten Ausweg sehen. Das würde ihre Glaubwürdigkeit als regionale Hegemonial- und Schutzmacht völlig untergraben. Nebenaspekt, in der Region operieren auch Japan, Südkorea, Philippinen, Verbündete der USA. Je nachdem, wie sehr sich Amerika jetzt in den nächsten Monaten und Jahren nur ganz auf China konzentriert. Die operieren unter dem atomaren Schutzschirm der Amerikaner. Ob sie sich dort weiter wohlfühlen, wird sich zeigen, weil sie könnten zumindest im Fall von Japan und Südkorea auch sehr leicht selbst Atommächte werden.
Und auch nur eine Blockade Taiwans würde ja die weltweiten Technologielieferketten zum Erliegen bringen. Und das führt uns schon zur für uns alles entscheidenden Frage, was heißt das jetzt für Europa? Also Trump hat ja im Wahlkampf nicht nur Zölle für China angekündigt und für Waren aus China, sondern er hat auch Zölle für Waren aus Europa angekündigt, und zwar in der Höhe von, in dem einen Interview von 10%, bei der anderen Rallye dann wieder in der Höhe von 20%. Das macht natürlich vielen in Europa Angst. Auf der anderen Seite gibt es Stimmen wie jene des ehemaligen österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz, der in der ORF-Sendung im Zentrum gesagt hat, das werde schon nicht so heiß gegessen wie gekocht, sinngemäß und wörtlich, Trump ist ein Übertreiber, ein Showman. Und du hast vorher gesagt, in Bezug auf China, man könnte ja vielleicht verhandeln, und da sagen wiederum viele, naja, der Trump ist ein Geschäftsmann, das ist ja gar kein Politiker, ist ein Geschäftsmann, ein Dealmaker. Vielleicht ist das alles nur Drohgebärde und auch die Europäer können sich da noch was Gescheites rausverhandeln.
Ich glaube, dass in der Relation China, also da glaube ich, stehen die Zeichen mehr auf Konfrontation. Du hast völlig recht. Trump und Xi Jinping sind beide Autokraten, die könnten sich unter Umständen gut miteinander verstehen und auch einen transaktionalen Ansatz finden. Auch in der Relation Europa hast du recht. Also da bin auch ich der Auffassung, dass es da relativ viel Verhandlungsmasse gibt. Da kann man über die europäischen Zölle auf amerikanische Produkte reden. Da kann man über den großen Appetit der europäischen Regulatoren, die amerikanischen Tech-Riesen jetzt an die Kandare zu nehmen, reden. Also da gibt es Austauschbeziehungen, die unter Umständen das Schlimmste verhindern. Was Trump geopolitisch für Europa bedeutet, ist ein natürlich Auffrischen einer alten Diskussion, nämlich, dass Europa in Sachen Verteidigung einfach weniger abhängig von den USA sein muss. Diese Diskussion wurde begonnen, aber nicht zu Ende geführt. Und ich glaube, Trumps zweite Amtszeit könnte entweder sein der Katalysator, der Europa endlich eint und eine stärkere, eine konsolidierte, eine strategisch autonome Sicherheitsarchitektur hervorbringt, oder sie könnte die bestehenden Spaltungen innerhalb der Europäischen Union verstärken, das transatlantische Bündnis damit schwächen und unter Umständen Aggression und Aggressoren nach Europa einladen damit.
Gut, zu diesen Auswirkungen der Präsidentschaft Trump auf Europa werden wir auch eine eigene Folge aufnehmen. Und Gast wird unter anderem der ehemalige Vizepräsident des EU-Parlaments, Ottmar Karas, sein. In diesem Podcast interessiert uns aber auch immer natürlich die Wirtschaftslage in den jeweiligen Märkten. Und da muss man sagen, das schaut ein bisschen bizarr aus von der Weite. Einerseits gelten diese wirtschaftlichen Faktoren wie Inflation, Teuerung, neue Armut als die ausschlaggebenden Gründe, warum Trump überhaupt gewonnen hat. The economy, stupid. Auf der anderen Seite ist Amerika mit Abstand noch immer die größte Volkswirtschaft der Welt. Seit langem quasi der Superstar unter den Volkswirtschaften. Vieles läuft dort wesentlich runder, als es bei uns in der EU läuft. Und dazu habe ich ein Zitat rausgesucht, das kürzlich im Wirtschaftsbriefing des Economist, die Zeitschrift haben wir schon erwähnt, stand. Wenn du eine Arbeitslosenquote von 4% und ein Pro-Kopf-BIP von 85.000 US-Dollar hast, ist deine Wirtschaft großartig. You don't have to make it great again. Wie passt das zusammen?
Ich glaube, die Antwort heißt Gini-Koeffizient, nicht? Das ist die Ungleich, das ist der Index, der die Ungleichverteilung der Einkommen misst. Den höchsten hat Südafrika und dahinter kommen dann ein paar Schurkenstaaten und bitterarme Entwicklungsländer und dann als unangefochtener Spitzenreiter in der OECD die USA. In anderen Worten, im reichsten Land der Welt leben mit 11% der Bevölkerung mehr Menschen unter der Armutsgrenze als in jedem anderen Industriestaat und viele nur knapp darüber. Das hat mit Rassismus zu tun, das hat mit Rassentrennung zu tun, das hat mit Einwanderung zu tun, das hat aber vornehmlich damit zu tun, dass Amerika eben kein Sozialstaat und keine Solidargesellschaft ist und das auch nicht sein will. Rufzeichen. Erinnere dich an diesen Wertkanon, den wir gestreift haben. Selbstverantwortung, Wettbewerb, individuelle Freiheit, kein staatlicher Einfluss. Wo es keinen vergesellschaftlichen Zugang zum Bildungssystem gibt, wo es keinen vergesellschaftlichen Zugang zur Gesundheitsversorgung gibt, dort gibt es Armut. Und vornehmlich dann, wenn im Zuge von Globalisierung und Digitalisierung eben der Anteil der Arbeit an der Wertschöpfung abnimmt und die Reallöhne sinken, während die Wirtschaft wächst.
Mir ist jetzt nur was eingefallen, wie du so gesprochen hast, weil ich das immer wieder spannend finde, wenn man mit Amerikanern spricht und denen erzählt, dass es bei uns nicht nur eine Versicherungspflicht gibt, also eine Krankenversicherungs- und Pensionsversicherungspflicht, sondern auch eine Pflichtversicherung, mit der ich abschließen muss, dann können die das einfach gar nicht glauben. Also das ist für die jenseits von real existierendem Sozialismus. Die haben davon noch nie gehört. Also und diese Unterschiede erklären halt auch diese unterschiedliche Sichtweise. Kommen wir nochmal ganz konkret zurück auf meine ursprüngliche Frage. Eben, warum haben sich die USA von Corona so viel schneller erholt als wir in der EU? Ich habe mir da ein paar Wirtschaftsdaten rausgeschrieben. Die USA weisen mit einem Plus von 2,5% für 2023 und 2,2% für 2024 Wachstumsraten aus, von denen wir nur träumen können derzeit. Seit 2020 haben sie wirtschaftlich dreimal mehr zugelegt als der Rest der G7-Staaten. Das BIP pro Kopf liegt um 30% höher als in der EU und um 60% höher als in Japan. Das kann ich gar nicht glauben. Das wirst du mir hoffentlich jetzt erklären, wie das zustande kommt. Wobei sich der Abstand seit 1990 verdoppelt hat. Und selbst im ärmsten Bundesstaat, nämlich Mississippi, liegt die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung höher als in Deutschland oder in Kanada. Wie machen das die Amis?
Also für diese Überflieger-Performance gibt es eine Reihe von Gründen, die wir gerne vergessen, aber die wir uns in präsent halten sollten, vornehmlich wenn wir in die Zukunft der USA schauen wollen und mit dieser Zukunft so verbunden sind, wie wir das sind. Das erste ist einmal die enorme Größe des Kapitalmarktes und des Verbrauchermarktes. Der Kapitalmarkt finanziert Risikokapital, finanziert Ideen, finanziert Gründungen und dieser riesige Verbrauchermarkt hat unglaubliche Skalierungseffekte. Was am Montag in Vermont funktioniert, funktioniert am Mittwoch in Michigan und funktioniert dann vielleicht am Freitag in Kalifornien. Dazu kommt ein hochgradig mobiler Arbeitsmarkt. 5% der amerikanischen Arbeitnehmer wechseln ihren Job innerhalb von 3 Monaten. Das dauert ein Jahr in Italien oder in Deutschland. Und ein Arbeitsmarkt, der auch von Zuwanderung, legaler und illegaler, ununterbrochen erfrischt und aufgefrischt wird. Dazu kommen riesige Energieressourcen. Stichwort Schiefergas, Schieferölrevolution. Amerika ist ein Nettoexporteur von Energie. Die Energiekosten der Industrie liegen bei einem Viertel oder einem Drittel dessen, was bei uns auf dem Preiszettel steht. Und das Ganze wird sozusagen unterfüttert durch einen dynamischen und kaum, oder sagen wir kaum ist vielleicht falsch, einen sanft regulierten Privatsektor. Ein faszinierendes Beispiel über die Größe und Wirtschaft, zur Größe und Wirtschaftsmacht der USA ist immer der Umstand, die Magnificent Seven, die 7 großen Technologieriesen, also Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Tesla und Nvidia, sind mehr wert als die gesamte Börsenkapitalisierung von Kanada, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Japan zusammen. Amerika gibt ganz viel Geld für Forschung und Entwicklung aus. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben allein von Amazon sind höher als die Forschungs- und Entwicklungsausgaben des Vereinigten Königreichs. Und natürlich, dass der Dollar als Weltleit- und Reservewährung bei den Anlegern immer noch sehr beliebt ist, schadet auch nicht. Insgesamt also eine lange Tradition der Kombination von sanften Regulierungen, aber auch, und du hast es angesprochen, diese Möglichkeit, rasch aus Krisen sich hinaus zu manövrieren, großzügiger Krisenintervention. Da waren die Europäer um vieles geiziger. Während in den USA in der Vergangenheit man sich immer sehr am freien Spiel des Marktes orientiert hat, hat man aber auch dort in den letzten 8 Jahren natürlich im Zuge der beginnenden Systemrivalität mit China eine Hinwendung zum Protektionismus und zu staatlichen Lenkungsmaßnahmen gesehen. Das bestreite ich nicht. Es ist allerdings so, dass bis heute die kaum spürbar wären. Da hat es also Konjunkturprogramme gegeben, die einiges abgefedert haben. Und da gibt es auch einen Konjunkturmotor, der eben breit aufgestellt hat, der eine Vielzahl von Aggregaten hat. Aber all along ist natürlich auch die amerikanische Volkswirtschaft nicht immun gegen politische Weichenstellungen und den Griff in die Marktmechanismen.
Gut, also einerseits kann man jetzt sagen, Präsident Biden hat eigentlich gar keinen so schlechten Job gemacht. Andererseits hast du jetzt das Wort Weiche angestellt und da fragt man sich, welche Weichen will Trump jetzt stellen? Also welche wird er stellen? Welcher will, hat er im Wahlkampf oft angekündigt. Zölle für alles, auf alles, für jeden haben wir schon besprochen, Steuern runter, Massendeportationen, was dann da auch auf das anspielt, was du gerade gesagt hast, eigentlich ständig frischen Zustrom von Arbeitskräften zum Arbeitsmarkt, könnte sich dadurch auch verändern und dann natürlich noch Elon Musk als Raketenantrieb für die Deregulierung und Drill, Baby, Drill. Also das ist so sein wirtschaftspolitisches Konzept, das er im Wahlkampf präsentiert hat. Die Frage ist, wann kommt das? In welcher Form kommt das und was wird das für Auswirkungen für die US-Wirtschaft einmal haben?
Ich fange einmal mit den guten Nachrichten an. Also Trumps Bekenntnis zur Deregulierung kann gut fürs Wachstum sein. Da besteht kein Zweifel daran. Das Versprechen, 2.000 Milliarden Dollar jährlich aus dem Regierungshaushalt der Bundesbehörden einzusparen, ist natürlich absurd. Aber eine vernünftige Liberalisierung kann sich durchaus als vorteilhaft erweisen. Thema Steuern, da steht im Mittelpunkt natürlich vor allem die Erneuerung der Steuererleichterungen, die schon aus seiner ersten Amtszeit stammen. Damals wurden Einkommensteuersätze abgesenkt. Es gibt vorteilhafte Abschreibungsregeln, eine verdoppelte Verdoppelung der Freibeträge in der Erbschaftssteuer. Die bleiben und dazu kommt eine weitere Senkung des Körperschaftsteuersatzes von jetzt 21 auf 15%. Den hat er schon in seiner ersten Amtszeit von 34 auf 21% gesenkt. Und natürlich steht außer Zweifel, dass diese Steuerreform einmal kurzfristig die Unternehmensgewinne steigen lassen wird. Das kann nicht anders sein. Ob sie langfristig als Treiber für Innovation und Investitionen wirken und sich so zurückverdienen, bleibt angesichts der anderen Weichenstellung halt mit großen Fragezeichen versehen. Und die anderen sind eben nicht 11 Millionen illegale Einwanderer abschieben, Zölle von 60% für China und 10-20% auf alles, was sonst ins Land kommt. Das ist schlecht fürs Wachstum. Allein die Kosten einer Massenabschiebung würden sich auf hunderte Milliarden Dollar belaufen. Und das spielt dann noch als Bremswirkung hinein die Verbraucherpreise und der Arbeitskräftemangel. Letztes Thema Energiewende. Trump wird mit Sicherheit, also spezifisch, wenn man sich auch seine Nominierung für den Energieminister, einen Fracking-Unternehmer anschaut, mit Sicherheit dafür sorgen, dass die Dekarbonisierung in Zukunft in den USA langsamer gehen wird. Aber da sind sich viele Beobachter einig, dass sie die Richtung nicht ändern wird. Es kommt sicherlich zu einer Lockerung der Emissionsstandards. Es kommt sicherlich zu einem erneuten Versuch, dem Regulator den Zahn zu ziehen. Also es ist die Environmental Protection Agency, damit ist er schon in der ersten Amtszeit einmal gescheitert. Die erste Amtshandlung des neuen Energieministers wird mit Sicherheit sein, den Stopp, den Biden für Gasexporte sozusagen manifestiert hat, diesen Stopp zu beseitigen. Aber das Kernstück der amerikanischen Energiepolitik, nämlich dieser Inflation Reduction Act, im Wesentlichen ein mit 100 Milliarden dotiertes Paket zur Incentivierung von Investitionen in saubere Technologien, Ob es da eine radikale Umkehr geben wird, ist sehr zweifelhaft. Und zwar deswegen, weil das Geld in republikanische Wahlkreise fließt, zu 4/5. Und weil natürlich auch diese Reinkarnation der amerikanischen Öl- und Gasindustrie durch Wasserstofftechnologien und CO2-Abscheidungen aus diesen Paketen finanziert wird. Zwei Dinge noch. Wenn man sich seine Wirtschaftsagenda anschaut, muss man sich immer vor Augen halten, und wir haben das schon ein bisschen angesprochen, viele der Giftzähne könnten durch die Mühen der Ebene gezogen werden. Also da gibt es den Kongress und da gibt es Gerichte und da gibt es einzelstaatliche Behörden, die ihre Mitwirkung bei den Abschiebungen vielleicht verweigern. Ja. Und die letzte Frage ist, wird er tun, was er angekündigt hat? Trump ist unberechenbar, ist sprunghaft, er ist niemandem verpflichtet. Es kann durchaus sein, dass er viel über Abschiebungen redet und nichts tut. Oder vielleicht diszipliniert in der Markt, weil während Donald Trump, wie viele Nationalpopulisten, Experten mit Häme und Verachtung begegnen, hat er eine altmodische Angewohnheit, Aktienkurse als Barometer des Erfolgs zu betrachten. Die Märkte sind im Augenblick ja offensichtlich zum Schluss gekommen, dass alles gut laufen wird. Sie sind sich bewusst, Inflation, Vetternwirtschaft kosten Geld. Sie wetten aber darauf, dass die Zölle und die Abschiebungen in einem durch die Größe und die Heterogenität nur beschränkt verwundbaren riesigen Markt kein großes Drama sein werden, keinen großen Schaden anrichten werden. Stattdessen werden die Steuersenkungen die Investitionen antreiben, Unternehmensgewinne in die Höhe treiben und die Regulierung wird für dauerhaftes Wachstum sorgen. Ob es dazu kommt, werden wir sehen.
Kommen wir noch zu den Beziehungen, zu unseren Beziehungen mit den USA, also zu den österreichischen Wirtschaftsbeziehungen. Dazu muss man wieder daran erinnern, die Vereinigten Staaten sind nach Deutschland und lange vor Italien unser zweitwichtigster Exportmarkt. Und dazu kommt auch noch, sie sind der wichtigste Handelspartner Deutschlands, der wiederum unser wichtigster Handelspartner ist. Also wir sind viel enger verwoben mit den USA, als man das gemeinhin so glauben würde. 800 heimische Unternehmen haben dort Milliarden investiert und beschäftigen fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die ersten Wortmeldungen österreichischer Industrieller waren eigentlich vorsichtig optimistisch, kann man sagen. Ja, da stellt sich die Frage, welche Geschäfte machen wir jetzt konkret mit den USA und wie werden sich die in der neuen Welt des Donald Trump verändern?
Ja, wie du schon gesagt hast, machen wir vor allem viel Geschäfte. Warenexporte sind 2022 um 16% auf 13 Milliarden gestiegen, 2023 um 12% auf fast 15 Milliarden, 24 liegt im Trend, dazu kommen Dienstleistungsexporte von über 3 Milliarden. Handelsbilanzüberschuss beträchtlich. Chancen, ich habe als Wirtschaftsdelegierter in den USA, wenn mich immer gefragt hat, wo gibt es Chancen, sage ich, in einem Markt dieser Größe können Sie alles verkaufen, alles. Es sind nur leider auch alle anderen da, um alles zu verkaufen, also machen Sie sich darauf gefasst, dass es nicht so einfach werden wird. Aber wir haben mit Sicherheit gute Chancen und machen auch gutes Geschäft in Bereichen wie Maschinenbau, Umwelttechnologie, Smart City Konzepte, Automatisierungstechnik, Schlüsseltechnologien, und Dienstleistungen zur Modernisierung von Verkehrs- und Infrastruktur, also Verkehrsleitsysteme, Gebäudetechnologien. Das sind alles Stärkefelder und das sind alles, die in die Nachfragestruktur der Vereinigten Staaten von Amerika gut passen. Du hast es schon erwähnt, ein oft unterbelichtetes Element der Wirtschaftsbeziehungen ist das massive Engagement österreichischer Firmen am amerikanischen Markt. Das sind eben diese 800 Unternehmen, 60.000 Mitarbeiter, 17 Milliarden Euro wurden investiert. Und viele dieser Firmen, viele, erwirtschaften einen Gutteil ihrer Konzernumsätze in den USA. Also erhebliche Ertragsbeiträge bei Unternehmen, ich nenne jetzt ein paar, Red Bull, Plansee, Rosenbauer, Amoeba, Andritz, Föst, Balfinger, Blum, Alpla, Hörbiger, Agrana und. Deren Bilanzen würden ohne das Amerika-Geschäft viel trauriger ausschauen. Amerika war auch in der Zeit, die ich noch persönlich überblicken kann und natürlich auch zunehmend in den letzten Jahren. Die Investitionen sind ja in den letzten 10 Jahren um 75% gestiegen. Eine Aufmarschzone der heimischen Industrie, gerade mit Blick auf die mittel- und langfristige Geschäftsentwicklung. Immer natürlich vor Augen die beachtliche Größe und die Kaufkraft des Marktes. Immer vor Augen natürlich sozusagen eine Absicherung, eine Minderung geopolitischer und konjunktureller Risiken. Ein Nestei, ein kleines Nest auch in den USA zu haben. Hilft es gegen Probleme, die man am Heimmarkt hat oder auf asiatischen Märkten hat, ein wenig immuner zu machen. Und dann natürlich die niedrigen Energiepreise als entscheidender Faktor für die Standortwahl. Die Niederlassungen profitieren jetzt zumindest zum Teil von den neuen Trumpschen Wirtschaftsdoktrin. Also vornehmlich die produzieren und vornehmlich die hohe Wertschöpfung in ihren Produktionsprozessen haben, weil die werden natürlich durch Zollbarrieren, durch Importverbote, durch Probleme beim Import wettbewerbsfähiger im amerikanischen Markt.
Also ich nehme mit, der US-Markt ist für österreichische Firmen extrem wichtig, für unsere heimische Volkswirtschaft extrem wichtig und die US-Volkswirtschaft, der geht es eigentlich im Moment sehr gut, aber wir wissen überhaupt nicht, was hat Trump vor. Er kann, wenn er will, mit seinen eben nicht so wahnsinnig qualifizierten Ministerinnen und Ministern einen relativ großen Schaden in der Weltwirtschaft und in der Geopolitik anrichten. Wir werden sehen, wie er sich entscheidet in Bezug auf die Ukraine, auf den Nahen Osten und auch auf China. Und daher müssen wir die Politik Trumps und seiner Charistokratie einfach sehr genau unter Beobachtung halten und genau dafür ist dieser Podcast ja da. Jetzt eine letzte Frage an dich, Christian. Was können wir denn eigentlich tun angesichts dieser Weltlage?
Also ich glaube, geopolitisch sind unsere Optionen eingeschränkt, aber wirtschaftspolitisch, glaube ich, muss man sich immer vor Augen halten, man kann aus den geschilderten Gründen einen Handelskrieg gegen die USA nicht gewinnen. Das einzige Rezept, das Aussicht auf Erfolg hätte, wäre eben die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen und des österreichischen Standorts zu steigern, und das sind die Notwendigkeiten vielfach erklärt worden, die Entlastung der Unternehmen, die Stärkung des Standortes, aber natürlich auch das Zu-Ende-Führen der halbfertigen Integration in der Europäischen Union, also die Fiskalunion, die Bankenunion, das gemeinsame Vorgehen bei der Einwanderung. Das wären alles Themen oder das wären alles Bereiche, wo wir kräftig genug werden könnten, um schlussendlich auch einem kriegerischen Amerika gegenhalten zu können.
Gut, dann danke ich dir recht herzlich, Christian, für diese Expertise. Vielen Hoffentlich Dank. Auf bald. Wir lassen es diesmal nicht wieder 5 Monate werden, das kann ich versprechen. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch bitte und schreiben gleich einem Freund oder einer Freundin, dass er oder sie sich das unbedingt anhören soll. Lookout, Wirtschaftsstories aus aller Welt, aus erster Hand, aktuell, fundiert, inspirierend.